Wann hast du eigentlich das allererste Mal im Leben Erste Hilfe geleistet? Weißt du das noch, dein allererster Erste Hilfefall so in Zivil?
Im Zivil war das, ich behaupte, der Schulsanitätsdienst. Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, ja, es war zu Schulzeiten, definitiv war ja mit 14 schon im Schulsanitätsdienst drin. Und da war es dann halt auch irgendwann soweit.
Ich glaube auch. Und ein großer Fall, der mir einfiel, da sind wir vom Jugendrotkreuz mal vom Bundeswettkampf gekommen oder vom Landeswettkampf. Und auf der Autobahn überschlug sich ein Smart. Und ich hatte hinter mir 8 motivierte Schulsanitäterinnen und Sanitätshelfer. Und was glaubst du, wie die Leute darauf reagiert haben? Können wir ja gleich drüber erzählen. Heute soll es nämlich um Erste Hilfe gehen, denn bald ist der internationale Tag der Ersten Hilfe. Mehr dazu, Mike? Gleich, oder?
Wie immer.
Wie immer.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Mir fällt doch einfach gerade ein, ich kann mich an ein Ereignis ganz dunkel erinnern, da war ich noch sehr klein, da habe ich noch in unserer Bundeshauptstadt gewohnt, mit meiner Mutter zusammen. Das war damals alles schwierig wegen der Lehrertauschgeschichten, also ich bin ja Lehrerkind und na egal. Und dann begab es sich wirklich, dass wir irgendwann abends, also es war dunkel, zurück nach Berlin gefahren sind. Und vor uns ein schwerer Unfall war. Da ist wirklich ein Auto komplett rüber über Leitplanke aufs Feld geschossen. Aber logisch, ich war 5, 6, 7 Jahre alt. Also und meine Mama hat angehalten, das weiß ich auch noch. Und hat das so gut es ging da alles abgesichert mit. Und hat dann da irgendwas gemacht. Was genau, weiß ich leider nicht mehr. Aber das war so, okay, da war ich das erste Mal irgendwie so im weitesten Sinne mit der Ersten Hilfe direkt, im direkten Kontakt.
Ja.
Das war, daran erinnere ich mich oft komischerweise. Weil vielleicht so, vielleicht war das ja so. Der Startpunkt des Ganzen.
Ja, ist einfach so. Also das, ich habe auch einige Notfälle schon miterlebt, auch vor allem in der Schule. Fand das immer wieder interessant und spannend. Und es war natürlich dann schön, als ich auch mal in der Schule jemanden hatte, der sich den Arm gebrochen hat und wir einfach nicht viel tun konnten und hilflos waren. Und der Lehrer gerade eben mit einem anderen Lehrer draußen auf dem Flur irgendwas besprechen wollte und wir dann erstmal jemanden holen mussten. Und wir dann eben auf diesen Rettungswagen gewartet haben. Und das, glaube ich, so auch der Startschuss war. Und ich dann auch immer ganz stolz mit meiner JK-Uniform, weil ich dann nachher gleich zu Gruppenstunden teilweise auch schon damit rumgelaufen bin, an der Tasche oder so am Rucksack schon hängend. Das war schon immer toll und Erste Hilfe begleitet uns natürlich heute auch immer weiter, auch wenn wir im Rettungsdienst sind. Mhm. Ist Erste Hilfe ohne seine Rettungsmittel, ohne sein Material immer noch spannend, immer noch aufregend und manchmal auch, ja, fühlt man sich doch ein bisschen hilflos.
Richtig, und ich wurde gerade vor kurzem erst wieder gefragt, wie ist das so? Erste Hilfe und könntest du das draußen? Und irgendwie habe ich dann mein erster Satz, vielleicht nicht lange drüber nachgedacht, mein erster Satz, ehrlich, ich glaube, ich wäre total aufgeschmissen. Ich könnte telefonieren, ich könnte auch gucken, ob die Atemwege frei sind. Gegebenenfalls, ne, also logisch, die Basics kriege ich hin, aber ich würde ja gerne viel mehr machen. Ich kann es halt bloß nicht.
Ja, richtig so, diese typischen MacGyver-Tricks und Griffe, die gibt's halt, die gibt's vielleicht ein bisschen, aber eigentlich auch nicht. Also
ich brauche mein großes Auto.
Ist so ein Retter ohne Material, ohne Rucksack und so weiter, ist halt nichts. Ich habe tatsächlich in mein Auto nicht nur meinen Verbandkasten natürlich, der übrigens nicht verschweißt ist, sondern ausgepackt, damit man ihn auch gleich benutzen kann, wenn was ist, sondern immer noch eine kleine Tasche gepackt, habe mir dann noch bestellt, noch so einen Beatmungsbeutel. Dann noch so 1, 2, 3 kleine Notfallmedikamente für Anaphylaxie. Da haben auch verschrieben von einer Ärztin. Das fand ich ganz nett, dass ich mir die dann holen durfte. Mhm. Habe ihr das auch erklärt, hat sie gemacht. Und natürlich selbst bezahlt. Und also 1, 2 kleine Sachen, Gimmicks, Blutdruckmessgerät, ein Stethoskop vor allen Dingen nochmal schnell abzuhören. Einfach um schnell mal was zu machen. Das, was man nicht braucht. Aber man braucht jetzt, finde ich, meine Meinung, keinen fetten Riesenrettungsrucksack, wo da noch 5000 Sachen drin sind. Ich glaube, das meiste hat nachher der Rettungswagen auch da. Und wichtig ist natürlich in der Ersten Hilfe dann auch, dass man für die Person da ist und dass man anhält erstmal.
Richtig, oder? Genau. Und ich glaube, mit so einem großen Rucksack ist man auch viel mehr mit regelmäßigen Verfallskontrollen beschäftigt. Ja. Weil ja, man kommt in der Regel unverhofft in eine Erste-Hilfe-Situation. Das ist ja logisch. Aber ich kann es an einer Hand abzählen in meinem Leben.
Und ganz schön finde ich, und wir bedanken uns auch, dass Sie uns so ein bisschen unterstützen, uns Material zu schicken. Und ich habe das alles in so eine Tasche gepackt von Rettungszeug.com.
Oh ja, die mag ich.
Die sind total nett. Also auch Jungs und Mädels aus dem Rettungsdienst, die einfach ein paar Produkte hergestellt haben. Guck mal durchaus rein, unterstützt sie. Wir machen aber kostenlose Werbung dafür, dass sie uns mal 1, 2 Materialien für unseren Arbeitsalltag tatsächlich mitgegeben haben. Fand ich super nett und ganz tolle Ideen der Spritzenhalter, wo mich phänomenal. Schon ganz viele gefragt haben.
Gerade getestet,
phänomenal. Unsere Anästhesisten fragen alle nach, wo hast du das her, will ich auch haben. Und das Schöne ist ja, da steht einfach Rettungszeug auf dieser Tasche drauf, sodass wenn man die im Kofferraum sieht, ja, dann einfach weiß, da ist tatsächlich auch was drin.
Genau, das finde ich super.
Richtig, richtig toll. Nee, deswegen. Wir haben aber erstmal wieder ein paar Fragen bekommen.
Wir haben ein paar Fragen bekommen und ich habe gleich mal meinen super persönlichen Einstieg. Die Frage kam auf, ob wir nicht einfach mal eine Folge über die Medizin und Notfallmedizin an Bord von Kreuzfahrtschiffen machen könnten und vielleicht auch dazu natürlich einen Gast einladen. Also Chris und ich haben uns angeguckt, Gast haben wir, nämlich der liebe Finn, Kollege von uns, aktuell fährt er noch, ist aber mittlerweile fertiger Nautiker und fährt bald bei einem doch sehr großen Kreuzfahrtunternehmen
aus Rostock
durch die Weltmeere.
Ja.
Und der kennt sich schon sehr gut aus, der war schon des Öfteren an Bord, hat natürlich da auch den Einblick hinter die Kulissen in dieser Geschichte.
Aber eigentlich brauchen wir Finn auch gar nicht, weil wir haben ja bald unseren Experten auf dem Kreuzfahrtschiff, soweit
ich weiß. Richtig, zum einen bin ich ein riesen Kreuzfahrt-Fan und zum anderen...
Emissions-Mike.
Ja. Wow, genau. Und zum anderen werde ich jetzt für euch, für diese Frage wirklich in eigene Recherche gehen, nehme die Kamera mit und alles. Nein, Quatsch. Exklusive Einblicke, die sonst nur Galileo bekommt, werde ich mitnehmen, denn ja, ich mache jetzt mal Urlaub. Und ich mache richtig Urlaub. Ich bin einfach weg.
Bist du so ein Kreuzfahrttyp tatsächlich?
Ja, total.
Ne? Also wirklich.
Ja. Ich liebe es. Ich liebe es einfach, jeden Tag woanders zu sein. Jeden Tag eine neue Stadt, ein neues Land zu sehen. Und vor allem mag ich einfach diese Freiheit auf dem Meer. Also klar, wir kommen hier von der Ostsee. Ich bin dem Wasser sehr gewogen. Und einfach da zu stehen, mit einem Getränk meiner Wahl in der Hand, einfach aufs Wasser zu gucken, rundherum nichts, das hat was unglaublich Schönes.
Ja, vor allem das sich regeln in der Sonne auf der Küste, also das kann ich mir schon vorstellen. Ja,
also muss ja nicht mehr Sonne sein, ne? Also ich habe auch schon Norwegen-Touren gemacht im hohen Winter und so, das ist alles ein bisschen schnuckliger. Bin auch schon durch Grönland gefahren, durch so eine Passage durch, wo ganz viele Eisberge waren.
Nennt man das Fjord dann?
Nee, das war der Prinz Christiansund heißt das, richtig.
Ja, ja.
Und ein Fjord hat ja immer, soweit ich weiß, ist eine Einfahrt, aber hat keine Ausfahrt, ist quasi eine Sackgasse.
Ich verstehe, okay, gut.
Ne? Und der Sund, der geht da so richtig einmal durch Grönland durch, war irre eng. Ich hätte wirklich Schneebälle gegen die Felsen werfen können, so dicht waren die am Schiff.
Du bist Lehrerkind, was hast du gemacht? Geografie? Oder was war Fachrichtung?
Meine Fachrichtung? Ja, nee, also meine Mutter, Deutsch und Geschichte.
Ah, okay. Nee, wegen Fjord und so und Geografie. Deswegen bin ich wieder voll drin.
Vielleicht bin ich auch absolut falsch.
Nee, aber unser lieber Schreiber, der das hier gerade geschrieben hat, können wir durchaus mal machen. Ich war schon ein, zwei Mal auf dem Kreuzfahrtschiff als Rettungsdienst. Wir haben ja unser Terminal hier und durfte da auch mal reingucken und war erstaunt.
Das ist beeindruckend.
Wir wollen ja gar nicht so viel spoilern, aber...
Also ein bisschen was habe ich ja auch mitbekommen.
Das ist wie Krankenhaus. Ja.
Das ist mehr als ein Krankenhausgefühl.
Ja, auf jeden Fall. Und tatsächlich habe ich auch in meiner Familie meinen Stiefvater, der ist auch auf die großen Weltmeere gefahren, mittlerweile auf kleinere Booten, aber der konnte auch schon viel erzählen und viel zeigen immer davon. Schönes Thema auf jeden Fall, werden wir mal mit aufnehmen.
Und man muss auch bedenken, einfach bei so einem Zwischending aus 2.500 bis 5.000 Passagieren, das kriegen die großen Kreuzer ja ganz entspannt hin mittlerweile, plus 1.500, 2.000, 3.000 Leute an Personal, da werden auch mal Leute krank in der Woche, ne? Also das ist halt so und es gibt auch Notfälle. Und dafür müssen natürlich auch diese Unternehmen bestens gerüstet sein.
Genau. Es wurde noch auf einer anderen E-Mail gefragt, ob wir einfach mal über alle Hilfsorganisationen berichten, Vor- und Nachteile. Ich muss leider sagen, da bleiben wir neutral. Also auch wenn wir in einer Hilfsorganisation sind oder auch in zweien sind, werden wir uns, glaube ich, das nicht geben, jetzt irgendeine Hilfsorganisation zu bewerten. Das muss jeder von euch selbst wissen. Und Leute, ohne das Böse zu meinen, aber wir sind dann auch nicht eure Suchmaschine. Ihr findet alles selbst raus, belest euch. Das ist wie bei Wahlen, ne, mit den Parteien. Da müsst ihr euch einfach selbst ein bisschen belesen, durch die Wahlprogramme gehen, in Anführungszeichen, also durch die Leitbilder. Schauen, ob euch die Hilfsorganisation schmeckt. Da kann man auch reinschnuppern. Man muss nicht immer gleich einen Mitgliedsvertrag unterschreiben. Und die freuen sich natürlich, wenn da Leute sich interessieren für. Also schaut selbst rein. Und da muss jeder selbst wissen, wo er sich geborgen fühlt. Was man aber sagen kann, ist oft, dass es an auch den Menschen liegt, die dort vor Ort die Hilfsorganisation natürlich vertreten und man das nicht immer auf alle runterspielen kann, ne? Also sagen kann, die sind jetzt so, weil der war so böse oder der war so toll, ne? Sondern das ist wirklich von Menschen gemacht, die dort für euch engagiert sind.
Richtig. Für die Beantwortung der kommenden Frage entschuldige ich mich vorab für meinen doch sehr grundlegenden Sarkasmus. Die kam von Jakob. Ich finde die irgendwie schön, aber ja, okay. Und zwar ist die Frage, wenn wir zum Beispiel Einsätze mit einem Rettungshubschrauber haben und wir beispielsweise unsere Vakuummatratze einfach jetzt an den Patienten anlegen und der Patient mit dem Hubschrauber transportiert wird, ob wir dann einfach dumpf hinterherfahren, damit wir unsere Vakuummatratze kriegen. Also ich bin mal ganz ehrlich, das würde ich phänomenal finden, ja, weil ich dann einfach die nächsten 4, 5, 6 Stunden komplett meine Ruhe habe.
Ja, ist so. Aber nein, lieber Jakob, das ist tatsächlich nicht so. Also es ist, zumindest erleben wir das bei uns so, dass die Vakuummatratze teilweise in so einen Raum geworfen wird, wo dann hoffentlich auf der Vakuummatratze auch draufsteht, wem es gehört, mit Funkkenner und allem drum und dran. Und wenn die dann mal in dieser Klinik landen sollten, dann wird das auch wieder mitgenommen. Oder manchmal hast du auch nette Rettungswagen, andere Rettungswagen, die nehmen das für euch mit, weil sie sowieso an der Wache vorbeifahren oder da in der Nähe sind.
Ne, oder jetzt ist, hier war zum Beispiel das Beispiel mit Lübeck gewählt. Also wir grundlegend retten wir mit Hubschraubern, die irgendwie in unserem Einsatzgebiet sind. Und wenn das gerade passt, der Patient übergeben ist, werden ja die meisten Patienten auch schon bei der Übergabe aus der Vakuummatratze rausgeholt. Und oftmals ist die Hubschrauberbesatzung dann auch nett genug, um die wieder mit zurückzufliegen.
Ja, stimmt.
Dann hat unsere Vakuummatratze mal ein anderes Krankenhaus gesehen, freut die sich auch mal. Genau. Ich finde die Idee eigentlich nett. Wir fahren hinterher, die haben ja immerhin noch unsere Matratze.
Und wo seid ihr jetzt? Ja, genau. Ja, das super. Ist auf jeden Fall immer spannend. Ansonsten gab es hier wirklich noch ganz viele andere lange Fragen, aber wir finden das Thema, dem wir uns heute widmen wollen, ist halt einfach riesig, ne? Und immer noch super wichtig. Und ihr merkt ja in jeder Folge, jedes Mal, wenn wir über Erste Hilfe reden, über Zivilcourage, dass wir da richtig aufgehen und dass es uns ein Herzenthema ist. Und das ist auch immer noch so, dass Erste Hilfe in unserer Gesellschaft noch nicht überall angekommen ist und nicht richtig angekommen ist. Und da kann man mal gleich in das Grundthema reingehen, worauf das an zu Fuß, nämlich das sogenannte Helfen. Ne, ich kann oder ich will helfen, ist immer schon mal die eine Frage. Ne, viele trauen sich Erste Hilfe oft nicht zu, haben Angst mit den Ganzen in Kontakt zu kommen, also mit leidenden Menschen. Irgendwas falsch zu machen, ist eine ganz, ganz große Angst vieler. Ne? Ich könnte da irgendwas falsch machen. Obwohl man da sagen muss, gesetzlich seid ihr vollkommen geschützt, außer es ist grob fahrlässig. Also weiß ich nicht. Wenn da so ein Patient auf dem Standstreifen liegt und den auf die Überholspur zu ziehen, da eine Wiederbelebung zu machen, das wäre schon grob fahrlässig, wenn ein Auto drüber fährt. Ja, ne? Oder einen Kinderwagen an die Steilkippsküste zu stellen, weil man die Mutter behandeln muss. Also keine Ahnung, irgendwie so eine Beispiele als grob fahrlässig, ne? Wo man wirklich sagt, ey, das hätte man selbst im Stress mitbekommen müssen, dass das schief geht. Richtig. Ja, das sind so grob fahrlässige Dinge. Ansonsten seid ihr...
Was dir da für Beispiele einfallen?
Ja, mach lange Erste-Hilfe-Kurse. Das sind tatsächlich so meine Paradebeispiele, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Um die, in Anführungsstrichen, Lächerlichkeit teilweise auch. Aber das passiert.
Ja.
Und wenn ihr mal einen kleinen Finger brecht, weil die stabile Seitenlage nicht richtig macht oder weil ihr da irgendwas übersehen habt oder eine Brille kaputt geht, weil der Kopf gedreht wurde, das ist alles versichert. Ja, einerseits durch die Haftpflichtversicherung desjenigen, der Erste-Hilfeleistung braucht, aber auch durch die Unfallkasse, wenn derjenige keine Haftpflichtversicherung hat.
Ne? Richtig. Und ich kann das einfach immer nur, gerade bei Verkehrsunfällen, erlebe ich es immer wieder, dass es zum Glück ja Leute anhalten und helfen. Mhm. Auf ganz verschiedene Art und Weise. Der letzte Unfall, das war der größere, den ich mit dir zusammen erlebt habe, kurz außerhalb von Rostock. Und da war wir waren erst ein Treffen, das heißt, ich hatte wirklich die allererste Sicht auf Maßnahmen, die ergriffen worden sind. Und das war super schön, denn alle Verunfallten waren an der Seite, waren raus aus dem Geschehen. Die eine wirklich doch etwas schwer verletztere Patientin, um die wurde sich gekümmert. Die also lag am Boden, der wurde gut zugeredet, die hat Nähe bekommen, dass Leute für sie da sind. Und parallel muss man auch sagen, da waren noch ganz viel anderer Background. Da waren Kinder involviert, quasi die logischerweise zu der Patientin gehörten. Um die wurde sich gekümmert. Es wurde ständig assoziiert, hey, um die Kinder wird sich gekümmert. Die sind im Blick weiter, alles ist gut. Und auch das ist Erste Hilfe.
Ja, absolut. Und das sieht der Gesetzgeber genauso. Also wir forcieren das auch immer gerne. Viele denken, der Notruf reicht vollkommen aus. Die 112 wählen, dann kann ich weitergehen. Nein, um Gottes Willen. Der Gesetzgeber sagt, ne, wer bei Unglücksfällen, gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, schon mal das Erste, nicht Hilfe leistet, heißt nicht nur den Notruf wählt, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten ist, ja, ohne eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr gestraft.
323c StGB.
Genau, ne, unterlassene Hilfeleistung. Alles, was zumutbar ist, müsst ihr euch auch zumuten können. Sprich also, egal ob da ein Termin ist, jetzt beim Chef oder beim nächsten Kunden, was weiß ich, ihr zu spät zur Arbeit kommt und sowas, das lässt der Gesetzgeber alles nicht als Ausrede zu, dass ihr weitergehen musstet. Die einzige Ausnahme ist, ihr bringt euch in Gefahr. Ne? Aber auch da findet ihr bestimmt irgendeine Stelle, wo ihr trotzdem noch da sein könnt, da bleiben könnt und beobachten könnt. Ne? Oder ihr habt andere wichtige Pflichten, wie zum Beispiel ne, die Aufsichtspflicht. Für Kinder oder für andere Angehörige.
Richtig. Mhm. Und da ist Gefahr ist immer so ein gutes Thema. Also bitte rennt nicht in brennende Häuser. sucht nicht nach Menschen in qualmenden oder vielleicht brennenden Autos. Ja, das ist nicht schön, ohne Frage, aber bringt euch nicht in Gefahr. Das ist das ganz Entscheidende. Und es gab, ich kann mich immer sehr gut an meine ersten Hilfekurse, die ich gegeben habe, erinnern. Es kam immer wieder diese Frage, weil das war relativ am Anfang, 323C, dulülüt, erste Hilfe ist Pflicht. Und dann kommt immer eine Frage. Ich bin mit dem Auto unterwegs, es ist Nacht und sehe da irgendwo im Graben mitten im Wald ein Auto rumliegen mit Warnblink. Was soll ich tun?
Ja.
Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo man jetzt sagen muss, und ich würde es so unterschreiben, das ist meine persönliche Darstellung oder meine Meinung, da reicht es, den Notruf zu wählen. Hey, hier ist was. Ich kann nicht einschätzen, was. Ich erkenne die Lage nicht. Ein Auto liegt im Graben, Warnweg ist an, es ist stockdunkel, ich bin mitten im Wald, ich bin alleine. Ich fahre weiter, halte mich aber quasi abrufbar für Polizei und weitere Kräfte auf. Ne, dass ich auch genau sagen kann, wo das Ganze ist. Das ist der Punkt, wo ich sage, okay, das ist denn.
Ja, oder sich da mit Warnblinklicht, Fernlicht an die Seite stellen, Warnweste an, um einzuweisen. Also das Weiterfahren sehe ich wirklich kritisch manchmal
ja,
auch.
Ja, ne? Aber es gab ja mal Maschen.
Ja, ach so, diese Maschen
das, meinst du. Und das meine ich, ne? Und das ist, wo ich sage, okay, auf dieser Grundlage verstehe ich es.
Genau, aber auch das nicht als Generalaussage nehmen. Ne? Das ist wirklich, das kann geahndet werden. Es gab einen Fall, mal bei uns auch in der Nähe, ist eine Person ins Wasser gefallen, trieb dort im Wasser herum. Jemand hat den Notruf gewählt, hat gesagt, da schwimmt jemand im Wasser. Und statt einen Rettungsring von den Ufern zu nehmen, die da liegen, ist der einfach weitergegangen und der war auch nie wieder gesehen. Ne? Das nenne ich persönlich unterlassene Hilfeleistung dann auch. Also auch wenn er den Notruf gewählt hat, kann das geahndet werden mit Geld- und Freiheitsstrafe. Und das sollte man sich auf jeden Fall immer auf der Zunge zergehen lassen. Aber man hat halt auch leider bemerkt, dass viele immer noch vorbeigehen, weil es ihnen zu peinlich ist, wie gesagt. Oder sie Angst haben oder sie denken so, ach, da wird schon nichts sein. Wenn die anderen vorbeigehen, dann ist da auch nichts. Fasst euch ein Herz, geht zu den Leuten hin, fragt, ob es denen gut geht. Ja, was ich natürlich als Rettungsdienstler wieder sagen muss, ist natürlich, wenn der Rettungswagen ankommt, den Rettungsdienstern zu diktieren, was sie jetzt bitte zu tun haben und dass dieser Patient jetzt unbedingt ins Krankenhaus muss, das überlasst bitte immer noch den Kollegen vor Ort. Die entscheiden das dann anhand von Werten und allem anderen drumherum. Das finde ich immer schön. Also die müssen den jetzt aber mitnehmen. Also jetzt, wo ich den Notruf gewählt habe.
Ja, und das ist der Punkt, ne, was man ja auch, ab wann oute ich mich jetzt? Also das hatte ich ja damals in einem Fall, wo eine Radfahrerin auf eine Autotür geknallt ist, wirklich schwerst verletzt war. Und ich bin hingegangen, habe geholfen. Und dann kamen ja noch ganz viele andere und dann ging das nachher los. So ein bisschen auch, der hatte die Idee, der hatte die Idee und der hatte die und war bewusstlos, da müssen wir noch eine Herzdruckmassage machen. So, okay, ganz ruhig. Jetzt ist der Punkt, wo ich jetzt sage, stopp, ich mache das beruflich. Ja. Das kriegen wir alles gemeinsam sehr gerne hin. Ich würde auch super finden, wenn alle da bleiben. Und dann machen wir eine Ruhe. Aber spätestens natürlich, wenn ich ein Zivil bin und der Rettungsdienst mich jetzt nicht kennt, also ich kann ja nicht davon ausgehen, dass mich jeder um Gottes Willen, sage ich dann, hey, ich bin Kollege, pass auf, Folgendes haben wir so und so. Das würde ich schon machen.
Ja.
Und ich muss ganz kurz auf was anderes eingehen. Das hat so beiläufig eben erwähnt. Nicht vorbeigehen, ne? Und das wird schon eventuell, und die anderen gehen ja auch vorbei, wird nicht sein. Das ist dieser grundsätzliche Falschgedanke. Viel schlimmer ist, naja, wenn ich jetzt nicht anhalte, es wird schon hoffentlich mal einer anhalten. Und so denkt immer jeder, ne? Weil ich bei Verkehrsunfällen zum Beispiel, dadurch wird da in der Regel so ein kleiner Stau verursacht. Jeder guckt mal vorbei, ja, keine Ahnung, aber der hinter mir sieht das ja, der wird schon anhalten. Das denkt blöderweise der hinter ihm auch.
Genau.
So, das heißt, im Idealfall macht das erste Fahrzeug schon mal den Anfang und hält an.
Ja.
Und glaubt mal, wie das läuft. Wenn ihr auf einmal anfangt, Autos anzuhalten, beziehungsweise, hey, ich brauche hier Hilfe, dann funktioniert das in der Regel.
Bitte bloß trotzdem nicht auf die Straße rennen, wenn ein Auto angerast kommt.
Nee, also wirklich mit Arm und Winken im sicheren Bereich. Ne? Genau. Und auf einmal funktioniert das, wenn wirklich aktiv so, ey, ich brauche jetzt hier Hilfe.
Genau.
Dann läuft das auch normalerweise.
Ne? Warnweste, Warndreieck, Warnblinklicht, im LKW sogar die Warnleuchte. Alles, was funkelt und blitzt, um auf euch aufmerksam zu machen, damit die Leute wirklich sehen, da ist was passiert, schon aus der Ferne heraus. Und also wir wissen ja selbst alle so als Fahrer, Autofahrer, wenn wir mal einen Warndreieck an der Seite stehen, dann ist man schon mal aufmerksam. Da guckt man schon, okay, was ist da los? Ne? Die Neugier ist geweckt, ne? Und man wird dann schon automatisch ein bisschen langsamer, was ja erstmal gut ist. Ja? Dann blasen einem die LKWs jetzt nicht gleich den Hintern weg, auf gut Deutsch gesagt.
Und was ich sagen muss, das ist mir jetzt wirklich im letzten Monat nach meinem Wechsel hier nach Rostock aufgefallen. Wenn man Einsätze auf der Straße hat, gab es bis auf 2-3 Ausnahmen wirklich immer phänomenal gute Erste-Hilfeleistungen. Also ich war wirklich durch die Bank weg eigentlich überrascht, weil ich das nicht so kenne. Und so traurig das gerade klingt, aber es ist wirklich so, ich komme da hin und da sind mindestens 3-4 Leute, die sich um einen Menschen kümmern, weil irgendwas passiert ist. Sei es ein Sturz, sei es eine Kreislaufgeschichte oder sonst was. Und es ist so, und vor allem oftmals wurde es beobachtet, Vielleicht hat einer auch irgendwie so einen erweiterten Erste-Hilfe-Kurs gemacht, also kann schon irgendwie eine ansatzweise gute Übergabe machen. Und ich so, mega. Mhm. Da, wo es mir immer auffällt, wo es gar nicht läuft, natürlich auch das ist, wir sagen liebevoll unser Klientel, das sind eben die Patienten mit Suchtproblemen. Ja. Sei es Alkohol oder Drogen. Und ganz oft ist es ja wirklich so, die legen sich dann gerade jetzt im Sommer irgendwo hin und schlafen einfach. Mhm. Und irgendjemand sieht da einen liegen, der schläft da halt und ruft mal aus der Entfernung den Rettungsdienst. Ja, was soll der Disponent machen? Wenn die Schlagworte bewusstlos fallen, liegt da rum und reagiert nicht, dann muss der Disponent was hinschicken. Das ist völlig plausibel. Ja. Und dann kommen wir da an und müssen entweder erstmal suchen, weil keiner da geblieben ist. Oder jetzt auch schon 3-4 Mal passiert, der ist weg. Weil er gesagt hat, ich geh mal. Und das ist, wo ich sage, hey, wenn ihr das meldet, ist das völlig fein. Wenn ihr Angst habt, dass dir was passieren könnte, aber dann bleibt bitte da. Dass wir einfach nur so einen Hinweis, hey, was hast du denn beobachtet, was dir jetzt Angst gemacht hat und so weiter und so fort. Mhm. Und auch wenn das vielleicht offensichtlich ist, wenn da noch 10 Bierflaschen rumstehen, bleibt doch einfach da. Das hilft schon mal ungemein, also es hilft uns ungemein, dass wir A, die Stelle finden und B, dass wir einfach so, hey, okay, was ist passiert, dass wir jetzt da sind?
Genau. Ne, und ihr habt ja, wie gesagt, die gesetzliche Verpflichtung auch die moralische Verpflichtung wahrscheinlich mit reingenommen und ruft jetzt den Rettungsdienst und wenn dann irgendwie, weiß ich, ein Stirnrunzeln oder sowas von den Kollegen kommt, denkt euch einfach, das ist sein Job. Ne? Mhm. Also er vertritt ja jetzt hier gerade das, was wir hier gerade erzählen. Damit muss er einfach leben, dass auch solche Fälle kommen können. Aber ihr seid damit erstmal fein raus und wenn wir auch sagen, ja, da hat der Bürger jetzt mal wieder angerufen in anderen Städten und so weiter, würde man nicht anrufen, nee. Lasst euch einfach nicht drauf ein und in Diskussionen vor allen Dingen gar nicht verwickeln lassen. Sie sollen ihren Job machen, das müssen wir einfach so sagen.
Richtig.
Dafür entschuldige ich mich auch nicht bei den Kollegen, weil das erleben wir selbst jeden Tag und schlucken auch einiges und denken so, Mann, aber hey, ne, das ist halt der Beruf und auch den Menschen muss man dann helfen, weil sie haben ja immer ein Suchtproblem und bringen sich damit öfter in Gefahr.
Absolut, genau. Ne? Mhm. Und das ist, genau, dann geht das Augenrollen da los und dann geht das Augenrollen der Notaufnahme weiter. Ja gut, die Geschichte können wir jetzt lang und breit aufblasen.
Ist so.
Aber auch das gehört natürlich zu der ersten Hilfe mit dabei. Also worauf man immer hinaus sein muss und das ist für mich immer noch ein richtig unfassbar schwieriges Thema. Man ist halt verpflichtet, einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen, lediglich, wenn man mal einen Führerschein machen möchte. Mhm. Ansonsten, wenn man jetzt nicht zwingend einen Führerschein braucht und ich muss auch mal sagen, mein bester Freund hat keinen Führerschein.
Okay.
Ja, der hat einfach keinen, der ist so alt wie ich. Aber das hat funktioniert bisher in seinem Leben. Also es ist alles gut, der ist trotzdem irgendwie mobil.
Ja.
Und ich weiß, der hat damals zu Schulzeiten meinen Erste-Hilfe-Kurs besucht, einfach aus Interesse. Und dann war es das. Ne? Das ist halt jetzt auch 20 Jahre her. Und das finde ich schwierig. Dass man es nicht schafft, gerade auch für die Führerscheinmenschen, sagt, hey, alle 5 Jahre bitte und sei es für 5-6 Stunden wenigstens mal einen Kurs zu besuchen. Das ist nicht unfassbar aufregend und vor allem ist es ein riesen Mehrwert.
Richtig. Bevor ihr den Erste-Hilfe-Kurs besucht, aber für euch schon mal die Notrufnummer, die wir einfach mal erwähnen müssen. Einige denken, sie kennt doch jeder, ja, aber man hat statistisch rausgefunden, 50% der Menschen kennen die Notrufnummer nicht richtig. Ne? Die 112 ist mittlerweile eine internationale Notrufnummer und überall in Europa erreichbar, nutzbar.
Ja.
Und dementsprechend, und übrigens auch, falls die Frage gleich kommt, die 911, die geht auch.
Richtig.
Ja, die könnt ihr also auch ebenfalls nutzen, kommt eher aus Amerika, den Bereich aber wird hier weit umgeleitet. Na, deswegen also das bitte nutzen. Ansonsten könnt ihr euch natürlich in jedem Land, in dem ihr seid, darüber informieren, welche Notrufnummer dort zu wählen ist, wie zum Beispiel in Österreich die 144. No? Mhm. Das ist die einzige, die ich noch weiter kenne. Und
ich muss jetzt auch überlegen, ja.
Was ich aber auch gut finde, bei, ich glaube bei 112, da muss man dann, da wissen die dann meistens auch schon, okay, es sind internationale Gäste, dass man da wenigstens ein bisschen auf Englisch sagt, dass man zum Beispiel Deutsch spricht. Eventuell hat man dann eben jemanden, der das einem auch kann. Oder man versucht sich auf Englisch so ein bisschen auszudrücken. In Deutschland natürlich habt ihr, denke ich mal, immer einen deutschen Disponenten oder Disponentin eben dran,
die in der Regel schon, ja.
Und euch dahin versteht. Ich glaube, das sollte auch so sein. Genau, aber diese Telefonnummer auf jeden Fall immer mit dabei haben. Ihr könnt auch Notruf über die 110 absetzen, aber ist halt die Polizei. Möchte nicht sagen, dass die keine medizinische Vorkenntnisse haben, aber die sind halt einfach nicht für medizinische Notfälle da. Ja. Die haben auch nicht diese detaillierte Abfrage, die nochmal dafür sorgt, ob man zum Beispiel einen Notarzt hinschickt, ob man vielleicht gleich einen Hubschrauber hinschickt. Die Alarm- und Ausrückeordnung ist nicht da. Und ihr wisst ja, stille Postprinzip. Ne? Mhm. Informationen gehen dann immer wieder verloren, wenn man die 110 anruft und die dann die 112 anrufen. Ja, ihr könnt auch beide anrufen, wenn es ein Unfall ist zum Beispiel. 110, 112, beide, geht auch.
Das funktioniert super. Ne? Und ich habe das ja schon des Öfteren erlebt, dass dann quasi Übermittlungen durch die Polizei kamen. ich fand es, muss ich aus Erfahrung sagen, immer wesentlich schöner, wenn der Polizist gesagt hat, hey, ich habe hier jemanden in der Leitung, das ist ein medizinisches Problem, ich verbinde den. Das fand ich immer viel besser, weil dann konnte ich meine Abfrage starten. Habe es aber auch schon ab und zu erlebt, dass der Polizist irgendwas aufgeschrieben hat, zum Glück immerhin die Adresse, aber ich dann da auch saß, ach, mein jetzt mit dem. Ach, du hast keine Rückrufnummer, das ist ja ärgerlich. Ja, ja, schade eigentlich. Da
steht immer nur die Polizeiwache drauf oder
ja.
So, ja.
Und ich so, ja gut, ich schick mal ein Guckfahrzeug und dann ist so, also ein Rettungswagen und ruft die auch an, sagt, ich weiß nicht viel, es kam über die Polizei, ja. Aber er klang besorgt und hätte gern einen Rettungswagen dort und das ist, oft ist dann auch irgendwas, aber manchmal dann auch ist das halt nur...
Da fehlen halt so die Infos manchmal, ja. Ne? Einfach die man darüber sammelt, genau. Also das solltet ihr auf jeden Fall immer beherzigen, wie gesagt, der Eigenschutz, die Courage, das zu machen, irgendwo mit ranzugehen. Holt euch Leute auch ran, sprecht sie direkt an. Sie helfen mir jetzt. Ne? Sie holen jetzt mal bitte den Rettungswagen. Sie rufen mir jetzt mal die 112 an. Sie helfen mir hier bei der Verbandanlage. Sie holen den Defibrillator. Also wirklich so bestimmte Aussagen, das dürft ihr machen. Das ist nicht unhöflich, sondern das ist einfach nur hilfreich, wenn ihr genau solche Ansagen macht. Und bevor wir gleich in die Pause gehen und Mike noch mit einer kleinen Überraschung kommt vor der Pause, möchte ich nochmal dafür Werbung machen. Informiert euch wirklich über Erste-Hilfe-Kurse in eurer Nähe. Die gibt's überall. Erste-Hilfe-Kurse dauern heutzutage nicht mehr wie früher 2 Tage, sondern es ist ein halber Tag nur noch mit dabei. Es macht irrsinnig Spaß. Unsere Instruktorinnen und Instruktoren, die sind wirklich darauf geschult, mit euch viel Praxis zu machen, viel zu üben. Das meiste in der Ersten-Hilfe, das könnt ihr intuitiv. Ne? So kleine Verbände machen Pflaster, sich um die Leute kümmern, mit Leuten reden, ihnen Trost zu spenden. Das geht auch alles so. Das setzen wir komplett voraus, dass Menschen das können. Aber wie zum Beispiel eine stabile Seitenlage geht, wie man eine Wiederbelebung macht, was man da vielleicht ein bisschen beachten sollte. Mal einen Defibrillator testen, ne? Kann man nämlich auch mittlerweile in Erste-Hilfe-Kursen. Wie geht so ein Heimlich-Handgriff, wenn sich jemand verschluckt? Ja? All das sind so kleine Techniken, die darf man ruhig mal ein bisschen üben und das gerne auch regelmäßig. Und das kriegt ihr im Erste-Hilfe-Kurs beigebracht. Also holt euch den nächsten Erste-Hilfe-Kurs gleich ran, informiert euch. Und wir haben ganz viel Feedback jetzt die letzten Jahre schon bekommen, auch dieses Jahr wieder von vielen Menschen, die uns gesagt haben, hey, wegen euch habe ich einen Erste-Hilfe-Kurs besucht. Und das freut uns natürlich, macht weiter so. Und Mike?
Wir haben noch eine kleine Überraschung für Engagement. Nämlich unser Partner Holy hat uns 5 Boxen zur Verfügung gestellt. Und zwar 5 Boxen aus einer Serie, die ich sehr mochte, nämlich die Hitchi-Serie.
Oh ja, die waren...
Die habe ich geliebt, vor allem die Bonbons habe ich da vernichtet.
Die waren sehr schnell weg.
Die waren sehr schnell weg. Und da gibt es nochmal 5 Premium-Boxen, quasi wirklich mit einer Dose, also mit dem Getränk dazu, einen schönen Shaker und vor allem auch noch die Bonbons dazu. Und wir haben die Möglichkeit, 5 Boxen insgesamt zu verlosen. Und zwar machen wir das im gesamten September. Mhm. Und zwar unter allen Bestellern.
Genau.
Also weder Neukunden, also jetzt wir differenzieren nicht nach Neukunden oder Wiederbestellern, sondern wir haben die Möglichkeit durch Insights zu sehen, hey, die und die Leute haben einfach bestellt und da machen wir ein schönes kleines Losverfahren und die kriegen diese Box komplett gratis zugesendet.
Genau, also wenn ihr quasi jetzt schon bestellt habt im September, dann seid ihr schon mit drin und diejenigen, die noch nichts bestellt haben im September, wenn ihr uns dahingehend unterstützt mit unserem Code RETTERVIEW oder eben RETTERVIEW 5 für die Starterboxen für 5 Euro Rabatt, dann seid ihr voll mit drin und könnt quasi nochmal so eine gratis Box und einen Shaker gleich mit dazu bekommen. Also wir würden uns natürlich über euren Support freuen und möchten ein bisschen was zurückgeben und freuen uns natürlich darüber, euch da mit den tollen Sorten von Hitchis und Holy dann auch was zurückzugeben. Immer sehr gerne auf jeden Fall. Mike nimmt noch einen kleinen Schluck Holy und dann ist er dabei.
Ja, das ist, man vom vielen Reden wird der Mund ja auch trocken.
Richtig, einfach hydrieren, nachhydrieren.
Und bevor wir jetzt mit Erste Hilfe weitermachen und euch quasi eine kleine Gratisstunde nochmal geben, möchte ich noch was anderes erwähnen, denn ich hatte die Möglichkeit, bei einem sehr, sehr coolen und sehr intensiven Weiterbildungsthema teilzunehmen. Das war nämlich in der Anatomie hier in Rostock von Icarus, so heißt quasi diese, ich nenne es mal Firma, die das organisiert und die jetzt dort quasi wirklich präklinisch invasive Maßnahmen beibringt, beziehungsweise nochmal trainieren lässt. Mit dem ganz entscheidenden Unterschied, das, was wir sonst an Modellen machen oder auch mal an Tieren, vorwiegend Schweinen, konnten wir das hier an wirklich an damals Lebensspendern machen. Das heißt, Lebensspender, die Menschen haben sich Zeit ihres Lebens dazu entschieden, ihren Körper nach dem Ableben der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Mhm. Primär macht man das für Medizinstudenten, damit die natürlich den Aufbau, Funktionsweise des Körpers direkt kennenlernen können, aber eben auch für genau solche Sachen, wie wir sie gemacht haben. Und das war ein spannender Kurs, denn ich war der einzige Nicht-Arzt dort. Es waren sonst nur Ärzte, die entweder ihre Notarztschein gerade machen, beziehungsweise die ihn aber auch schon ein bisschen länger haben. Und da waren wirklich höchst invasive Maßnahmen, die wir trainieren konnten. Beginnend wirklich bei dem, ich sag mal, einfachsten noch, dem Easy-IO-Bohren, also dem intraossären Zugang in den Knochen quasi für Medikamentenapplikationen. Und das Ganze ging wirklich weiter bis zur Thorax-Drainage. Ich konnte die für mich zugelassene Thorax-Entlastungspunktion durchführen. Aber auch eine Mini-Thorakotomie, das heißt ein kleines Loch seitlich am Brustkorb eröffnen, also machen quasi, damit man dort gegebenenfalls Luft rauslassen kann, Blut und so weiter. Das Ganze weiter Richtung einer Intubation über den Hals, also jetzt nicht durch den Mund, wie man es kennt, sondern mit einem kleinen Schnitt quasi in den Kehlkopf, Kehlkopfschnitt allgemein hin und dort einen richtigen Tubus quasi mit einer Seldinger-Technik einführen. Und dann natürlich das, auch wenn es vielleicht ein bisschen pietätlos klingen mag, das Highlight, die Klemmstell-Thorakotomie. Dinge, die jetzt sehr, sehr ausufernd werden können, weil sie sehr, sehr selten vorkommen, aber sie in einem Fall der Fälle, also wirklich bei schwersten Verletzungen, Herzbeutel, Tamponaten und so weiter, durchaus das Leben retten können. Und das ist wirklich die chirurgische Eröffnung, maximale Eröffnung des Brustkorbes, damit man wirklich von außen reingucken kann, wo ist jetzt das Problem. Und das haben die wenigsten Notärzte, also ich kenne einen, der es gemacht hat mittlerweile auf der Straße, ansonsten kenne ich keinen, der es gemacht hat und es gibt so ein paar Projekte, Berlin war da mal ganz führend, in den Schockräumen zumindest, und das war beeindruckend, das wirklich mal einem echten Menschen zu sehen. Und ja, natürlich ist ein echter Mensch, ist ein echter Körper. Und da war ich auch wirklich ein bisschen auch in Gedanken, sage ich, das ist schon krass, was die uns hier eigentlich ermöglichen. Also die Menschen, die sich dafür entschieden haben, das zu machen. Und auch hier muss ich einfach nochmal Danke sagen. Danke für diese Möglichkeit, dass wirklich wir daran trainieren können.
Genau, ich habe mal ganz kurz mit meinem Notarzt mit reingeschaut in das Ganze und war auch wirklich happy, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, da mal mit reinzugucken. Durfte auch mal quasi meinen Finger so an die Pleura, also an das Lungenfell damit ranhalten und dort einfach mal ein paar Erfahrungen sammeln, auch Austausche mit den Ärztinnen und Ärzten, die Unfallchirurgen, die uns das gut erklärt haben, einfach mal sammeln. Ne? Das ist natürlich immer ein bisschen komisch, wenn man da plötzlich Leben, also so Körperspenden eben hat. Aber genau das braucht man dann eben auch. Und dafür, das kann Schule machen, zum Projekt, finde ich. Weil genau sowas unterstützt uns natürlich auch in den Maßnahmen, die wir sonst kaum machen, wie du schon sagtest. Ja.
Genau, richtig. Absolut. Und das war, wir hatten phänomenal gute Dozenten dort, auch ein Thoraxchirurgen, der einfach, wo du gleich meinst, der hat irre Ahnung und wie der natürlich das beschreiben kann, gerade Orientierungspunkte wirklich auch bei der Klemmshell, die werde ich in meinem Leben nie selber durchführen, um Gottes Willen. Aber wenn man auf einmal zu so einem Notfall kommt, wo man sagt, so, wir machen das jetzt als Ultima Ratio-Variante, ist es, glaube ich, echt gut, wenn auch das nichtärztliche Personal das wenigstens schon mal gesehen hat und vor allem dann ungefähr weiß, okay, wie muss ich jetzt assistieren, worauf muss ich achten und so weiter und so fort. Von daher ist das wirklich Werbung hier, kostenlos natürlich, aber es ist einfach Werbung, das auch nicht nur für Notärzte, für Ärzte, sondern auch für das nichtärztliche Rettungsdienstpersonal zu machen. Mhm. Denn das ist wirklich eine Möglichkeit, die es sonst nicht so häufig gibt.
Quasi unser kleiner Erste-Hilfe-Kurs für Rettungsdienstler.
Genau.
Ja, das muss man einfach sagen. Und die super macht also sowas weiter. Ich bin gespannt, wann wir das nächste Mal sowas machen dürfen. Vor allem, wenn ich mal vollwertig dabei sein muss und nicht immer so zwischen zwei Einsätzen.
Ja, also das Einzige, was mir wirklich zu schaffen gemacht hat, ist, wir hatten draußen, ich habe nachher aufs Thermometer geguckt, 37 Grad. Bin dann in diesen klimatisierte Anatomie, in den von Formalin-Geruch getränkten Raum gegangen. Und ja, es war klimatisiert, aber trotzdem war es irgendwie komisch. Ich fand so also ich weiß noch nicht ganz genau, ob mir das hier gefällt, die nächsten 4 Stunden, aber es hat alles geklappt. Aber ich hatte kurzzeitig echt zu kämpfen. Also
aber als wir reinkamen, war das gar nicht mehr so schlimm. Ein bisschen beißen noch, aber gar nicht mehr so doll.
Nee, genau, aber einfach dieser Umschwung auf einmal, die ganze Zeit in da drinnen zu stehen, das macht ja auch was. Ne? Und vor allem, man hat immer noch im Kopf, ich bin hier am echten Menschen gerade.
Schaut euch mal um, vielleicht gibt es bei euch auch sowas ähnliches wie bei uns, die sogenannte lange nach der Wissenschaft heißt die bei uns immer. Ist natürlich in der Anatomie erst ab 18 bei uns erlaubt, dort reinzukommen. reinzugehen, aber da hat man die Möglichkeit, mal wirklich reinzugucken und sich auch mal anzugucken, wie so Präparationen zum Beispiel gemacht werden, ist super spannend. Auch viele Kliniken oder auch Rettungsdienste eröffnen dann gerne mal ihre Tore. Und ich weiß, so eine Wissenschaftsnacht, die gibt es eben nicht nur bei uns hier in der Hansestadt, sondern eben auch ganz in ganz Deutschland, in ganz vielen tollen Städten. Und sowas sollte man immer nutzen, um einfach einen Einblick zu bekommen. Und ihr nutzt den Podcast heute mal, um hier ein einziges Thema, aber ein wichtiges Thema, kostenlos von uns mal so ein bisschen beigebracht zu bekommen. Und zwar, viele nennen es das Worst-Case-Szenario für Ersthelfer, die Bewusstlosigkeit, ne, mündend nachher in der Reanimation. Und es ist ja ein großes Thema, das merkt ihr immer wieder, dass wir es ansprechen, wenn jemand bewusstlos ist, was soll man da tun, wie soll man da handeln. Ich finde persönlich, dass eine Bewusstlosigkeit einfach ist, insofern für den Ersthelfer, weil es ganz klare Strukturen gibt, ne? Die drei Schritte quasi. Und
das ist ehrlicherweise auch wie im Rettungsdienst.
Richtig.
Also ich finde, das ist schlimm für den Patienten, für die Angehörigen, ohne Frage, aber für uns halt einfach, weil es gibt eine klare Struktur, sowohl in der Ersten Hilfe als aber auch wirklich im Rettungsdienst.
Richtig. Bewusstsein, das zeichnet sich ja eigentlich darüber aus, dass jemand zeitlich, örtlich und auf alle Reize reagieren kann. Ne? Und wenn man bewusstlos ist, dann kann man das eben nicht mehr. Schmerzreiz, darauf reagiert keiner mehr, ist nicht mehr erweckbar und dann ist man wirklich bewusstlos, wenn da nichts mehr kommt. Ne? Da gibt es auch nicht so einen Zeitraum und so weiter, wenn jemand auf sowas nicht mehr ansprechbar ist und gar nicht mehr reagiert mit keiner einzigen Muskelzuckung oder eben einem Ton, dann ist jemand wirklich tief bewusstlos. In einem Rettungsdienst nennen wir das dann die Glasgow Coma Scale 3. Ne? Weil weder motorische Reaktion noch verbale Reaktion oder irgendwelchen Augenöffnen eben da sind. Ja, und dann in der Ersten Hilfe sprechen wir vom sogenannten Ansprechen, Anfassen und Anschauen, wie ihr das überprüfen könnt. Oder auch, manche nennen es auch das Disco-Prinzip, ne? Die Anschauen, Anfassen. Ich hoffe, in dieser Reihenfolge macht ihr das.
Nee, der Disco läuft oft anders, habe ich gehört.
Nee, das sollte nicht so sein, bitte. Also das kann ich noch nicht fördern, darüber kann ich auch gar nicht lachen.
Nee, sorry.
Ja, da muss ich den mal ganz kurz rausnehmen. Aber wer weiß, wie du früher mal drauf warst. Ja.
Ich war selten in der Disco, ich war meist immer der Fahrer. Und da ich einfach nüchtern war, wusste ich genau, was gesellschaftlich
da so passiert, wenn Alkohol katalysiert, es ist schon grausam.
Genau, worauf man denn doch achten sollte. Ist so, ich komme vom Dorf, ich musste Fahrer sein, was soll ich machen?
Eine schöne Eselsbrücke auf jeden Fall, dieses Anschauen, Ansprechen und Anfassen. Ja? Wichtig ist beim Anfassen, nicht ins Gesicht schlagen, kein Wasser ins Gesicht spritzen, keine Schmerzen setzen in der Ersten Hilfe. Ja, im Rettungsdienst sieht das ja ein bisschen anders aus, weil man da geübt ist und weiß, welche Punkte man da erwischen kann. Ja, aber bitte nichts weitermachen, nur an den Schultern anfassen. Das gilt übrigens auch für Menschen, die wach sind. Ne?
Ja.
Kann ja mal sein, dass die ein bisschen gehörlos sind oder gehörgeschädigt sind.
Ja, total.
Und dementsprechend auch mal eine Schulter ranfassen. Hey, ich bin da, ich höre dich. Ne? Oder vielleicht sieht er auch gerade nicht so gut.
Genau, also an den Schulter passen, rütteln und wirklich laut ansprechen. Und wirklich so, hallo. Also ich will es jetzt nicht zu laut machen, nicht, dass euch die Ohren rausfliegen, aber wirklich laut, hallo, hören Sie mich. Irgendwas in diese Richtung, dass man wirklich den körperlichen Reiz, aber auch den akustischen Reiz setzt.
Wer schon mal eine bewusstlose Person hatte, weiß auch ganz genau, dass so eine erschlaffte Muskulatur wirklich nochmal das ganz anderes ist, als wenn man das immer im Ersthilfekurs simuliert.
Ja.
Ne, weil du hast ja immer eine gewisse Körperspannung drin, aber wenn jemand bewusstlos ist, ist es wie so ein nasser Sack. Ne, so wie so ein getränktes 75, 80 oder mehr Kilo Handtuch, was du versuchst hochzuheben und überall labbert. Ne, also das die Personen sind wirklich tief weg.
Ja, und das ist auch beeindruckend, wenn man diese Person, zum Beispiel, was war da eine Gefahrenstelle, so ein bisschen retten muss mit dem Rautec, aber das soll ein anderes Thema sein, ist das ein Unterschied. Ne? Also wirklich, wenn er ein bisschen mithelfen kann, da reicht ja auch schon eine Muskelanspannung und sonst was dergleichen, als wenn das wirklich, wie du sagst, eben so ein handtuchgetränktes 75-Kilo-Paket ist. Das macht man nicht mal eben so.
Und ich hatte das mal bei einer Rettungsdienstübung mit der Feuerwehr, die ja auch gerne so eine Puppen rausziehen. Und da sagte der eine, ja, das ist halt nur eine Puppe, die labbert ja nur so rum. Dann sage ich, was denkst du, was der Bewusstlose macht? Der ist genauso.
Der wird nicht auf einmal aufstehen und mitkommen.
Nee, ne? Und dann sind wir nochmal in uns gegangen und dann dachte er, ja, stimmt, ja, bewusstlose Person, ich erinnere mich, ja. Genau. Wenn ihr merkt, die Person ist bewusstlos, macht auf euch aufmerksam, ruft laut wirklich um Hilfe. Ich brauche Hilfe, das macht auf euch aufmerksam. Ganz wichtig. Der Notruf, wenn ihr alleine seid, kommt später erst. No? Erstmal darauf aufmerksam machen. Wenn ihr eine zweite, dritte Person dabei habt, könnt ihr den Notruf natürlich parallel wählen. Weil für euch ist es jetzt wichtig, nämlich die nächsten, nach dem Bewusstsein, die nächsten zwei lebenswichtigen Funktionen zu prüfen. No? Beziehungsweise was dafür zu machen. Mhm. Nämlich die Atmung jetzt in diesem Fall. Und Mike, was sollte man auf jeden Fall ganz dringend machen, um die Atmung zu kontrollieren?
Den Kopf überstrecken und dann die drei Dinge sehen, hören, fühlen.
Genau.
Und ich habe in meinen Erste-Hilfe-Kurs wirklich die witzigsten Sachen erlebt, wie das Leute versucht haben, ohne dass ich es vorgeführt habe, sondern einfach macht mal, ich will mal gucken. Ja. Das ist eigentlich immer sehr schön. Aber sehen, hören, fühlen. Das Ganze können wir wirklich, indem wir einfach genau den Kopf überstrecken, das Kind quasi hochnehmen, um dann mit unserem Kopf seitlich ein Ohr mit Blick Richtung Brust ganz nah ins Gesicht und dann, ja, was sehen wir? Wir könnten durchaus sehen, dass sich der Brustkorb hebt und senkt.
Ja.
Wie bei einer Atmung.
Genau.
Und auch da lässt sich schon so ein bisschen schauen, ist das regelmäßig? Ist das oft genug und so weiter? Also ne, wie oft atmet der? Deswegen sagen wir auch 10 Sekunden das Ganze machen.
Genau.
Denn Leute, die bewusstlos sind, da ist auch oftmals das, die einfach weniger atmen.
Flach.
Aber trotzdem noch sehr suffizient atmen. Mhm. Ne, das nächste, das Fühlen. Ja, was fühlt man denn einfach? Man kann zum einen natürlich die Ausatmung sehr gut fühlen, weil man hat an der Wange sehr, sehr kleine Härchen, die dafür die Reizaufnahme zuständig sind und wo man wirklich zu jedem Atemzug eigentlich ganz gut spürt. Man kann auch einige brubbeln oder blubbern halt, dann kann man vielleicht auch Tröpfchen spüren. Wünsche ich jetzt keinem, ist ein bisschen ekel, okay, aber ja. Nur um Sachen fühlen. Und das Hören, ja, das ist die Atmung. Ne? Das kann von einer ganz entspannten Atmung sein, bis hin zum Schnarchen, zum Gurgeln und so weiter und so fort.
Ich merke schon, ich merke so ein bisschen, in welcher Generation du scheinbar den Erste-Hilfe-Schein gemacht hast, den Leiterschein. Denn die Geister scheiden sich bezüglich auch des Fühlens auf dem Bauch mit der Hand.
Ah.
Ja, das ist, dann haben wir tatsächlich als Ausbilder früher noch gelernt und ich finde es auch heute noch gut und mache es auch immer noch, dass du die Hand wirklich auf den Bauch legst oder so ein bisschen Bauchnähe, Brust, bitte nicht auf die Brust, die liebe Männer, bei den Frauen und so weiter.
Das ist ein bisschen schwierig.
Und
so,
wir sind oft auch Bauchatmer, ne? Genau. Da einfach zu fühlen, weil manchmal hast du halt einfach, du hast Wind, du hast dicke Jacken, ne? Die das gerne auch mal verstecken, dass jemand nicht atmet. Ne? Und dementsprechend ist so ein gewiefte Hand auf dem Bauch, vielleicht sogar auf dem blanken Bauch, wenn man da ein bisschen drunter greift, da auch hin einfach mal gut. Ne? Aber wie gesagt, da scheiden sich die Geister, sagt man sowas noch im Erste-Hilfe-Kurs. Ich finde es einen guten Tipp, das einfach mitzunehmen und trotzdem zu machen.
Richtig. Jetzt komme ich wieder um die Ecke, um noch über Generationen zu reden.
Wahrscheinlich deswegen.
Genau. Also ich habe es immer so gelernt, habe es auch so ausgebildet, weil ein wirklich bewusstloser Mensch hat keine Spannung mehr. Und es ist schon anstrengend, den Kopf einfach wirklich zu fixieren in einer Position, wo ich ihn haben möchte, um die Atmung zu überprüfen.
Ich denke auch,
lass ich da jetzt los, kann es gut gehen. Kann aber passieren, dass der Kopf der Pop einmal wieder wegfällt oder sonst was dergleichen. Also ich verstehe dich und ich würde auch sagen, hey, wenn es klappt, mach bitte. Aber
also ich habe es bisher auch schon bei echten Menschen geschafft, dass du wirklich mit beiden Händen erstmal den Kopf überstreckst und mit der Hand an der Stirn, ja, beispielsweise, dass du auch gut festhalten kannst, wenn du da so ein bisschen
Wenn das funktioniert.
Wenn das nicht ist, dann konzentriert euch bitte darauf, den Kopf ordentlich festzuhalten und zu überstrecken. Warum überstrecken wir den Kopf? Natürlich, weil wir die Zunge nach vorne holen wollen.
Ne? Richtig.
Hängt am Unterkiefer, der hintere Zungengrund, das seht ihr nicht. Ja, der schiebt sich nach vorne und macht die Luftröhre wieder frei. Da kann es sein, dass die plötzlich wieder spontan atmen, wenn die gerade nicht geatmet haben. Das hört man und merkt man auch richtig.
Ja.
Ne? Oh Gott. Genau. Wir sind zwar noch bewusstlos, aber atmen wieder. Ist ja auch so ein unwillkürlicher Prozess.
Atmen der Patient ist ein guter Patient.
Prozess. Ja. Genau. Also.
Genau. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ihr habt das 10 Sekunden gemacht und habt jetzt festgestellt, okay, der atmet. Der atmet regelmäßig, der scheint auch suffizient zu atmen. Es gibt immer noch so äußere Faktoren, die immer noch eine Rolle spielen können. Das ist aber im Rahmen der einfachen Erste Hilfe natürlich sehr weitreichend. Aber da meine ich jetzt zum Beispiel die Blaufärbung der Haut. Mhm. Beginnend so im Gesicht, ne, bis hin zu den Händen und so weiter. Wenn man die Zeit, wenn man einfach die Kenntnis hat, kann man darauf natürlich einen Blick werfen. Mhm. Ansonsten aber wirklich, okay, der schnauft, der scheint auch suffizient zu schnaufen. Was machen wir jetzt?
Na, dann wird auf jeden Fall die stabile Seitenlage gemacht. Weil wenn wir die Atmung da haben, können wir davon ausgehen, dass der Patient auch einen Kreislauf hat.
Richtig.
Da macht ihr euch auch keine Hektik mehr, ne? Bitte fangt nicht irgendwo an, einen Puls zu tasten. Das lassen wir sowieso sein in der Ersten Hilfe. Das führt nur zu Unsicherheiten. Diese Pulstastung ist auch für uns Rettungsdienstler nicht immer einfach, da mal was zu tasten. Deswegen lasst ihr es einfach weg. Wer atmet, hat einen Kreislauf. Ohne geht's einfach nicht. Und dann müssen wir aber dafür sorgen, dass die Patienten in eine Position kommen, in der sie erstens, wenn sie sich übergeben sollten, nicht gleich daran ersticken oder es einatmen und natürlich weiterhin der Kopf überstreckt bleibt. Und das ist nur die stabile Seitenlage, die wir natürlich ausführen sollen. Das übt ihr im Erste-Hilfe-Kurs. Ist heute aber ganz einfach. Ihr seid ja immer auf einer Seite des Patienten und legt quasi alle anderen Gliedmaßen die nicht auf eurer Seite sind, zu euch rüber. Sprich also den anderen Arm so möglichst auch an das Kinn, das kann das so ein bisschen hochschieben. Und das Bein, das ferne Bein, das wird einfach auch zu euch gezogen in so einem 90-Grad-Winkel vom Becken weg. Ne? So 90 Grad, 90 Grad. Und dann habt ihr eigentlich eine gute, stabile Seitenlage, wo die Person nicht auf den Bauch plumpst, ja, sondern eben so ein bisschen seitlich liegt und der Kopf am tiefsten Punkt ist. Das heißt, wenn die sich mal übergeben sollten, dann läuft es zumindest erstmal raus und nicht in die Luftröhre.
Richtig. Und für diejenigen, die jetzt so Angst haben, wie soll ich das denn schaffen, wenn da jetzt wirklich so ein guter Mecklenburger vor mir liegt? Ihr glaubt gar nicht, was man schaffen kann, wenn man das wirklich mit dem Bein so macht. Ne? Also das Bein wirklich mit das abstehende, also das ferne Bein quasi kurz über dem Knie am Oberschenkel festzuhalten. Und dann in einer Bewegung, das ist wie ein Hebel, funktioniert ja wunderbar, weil die Hüfte wird automatisch mitgenommen und da ist ja nachher auch der Schwerpunkt unseres Körpers. Und dann dreht sich der Rest fast von ganz alleine.
Genau.
Und das kriegen, und das haben wir des Öfteren getestet, nicht nur einmal, das kriegen wirklich 6-7-jährige Kinder bei einem 120-Kilo-Menschen hin.
Also immer machen und probiert das gerne auch mal zu Hause aus oder in der Schule zum Beispiel, legt ihr einfach mal eine Person hin und sagt, die sollen sie mal so schlaff wie möglich machen und dann einfach mal wirklich das ferne Bein anstellen, so ein bisschen anwinkeln und rüberdrehen. Ne? Und es geht einwandfrei. Nichtsdestotrotz, Worst-Case-Szenario ist dann natürlich die Ultima Ratio, wenn keine normale Atmung feststellbar ist oder ihr Zweifel habt, dass da eine Atmung, auch beim Zweifel schon, dass da eine Atmung ist,
ja,
fangt bitte mit der Wiederbelebung an. Ne?
Und
wichtig wäre noch vielleicht zu erwähnen, wenn ihr stabile Seitenlage gemacht habt, Notruf wählen, aber auch vor der Wiederbelebung, wenn ihr alleine seid. Mike, du wirst
ja,
es gerade
sagen.
Du wolltest sagen. Ich finde es in Ordnung, insistiere, komm.
Ja, genau das. Nochmal. Also ganz, ganz wichtig ist einfach.
Ich interveniere.
Ganz wichtig, wirklich, bevor ihr dann jetzt mit der Herzdruckmassage startet, ruft bitte den Notruf. Also wählt die 112. Die meisten Mobiltelefone können ja mittlerweile auf Lautsprecher geschaltet werden, sodass ihr von dort sowieso neben der Adressangabe und was passiert ist, auch nochmal eine Instruktion bekommt. Das heißt, ihr habt jemanden bei euch, wenn nicht gerade physisch jemand bei euch sein kann, um euch zu unterstützen. Habt ihr aber am Telefon jemanden bei euch, der euch nochmal genau anleiten kann, was eigentlich los ist. Und das ist, und was ihr genau zu tun habt. Und das ist schon mal sehr viel wert. Wichtig, den Notruf rechtzeitig zu wählen, weil sonst drückt ihr euch leider Gottes, verzeiht, dumm und dämlich. Es kommt halt keiner.
Genau. Deswegen heißt es ja auch mittlerweile prüfen, rufen, drücken, auch in der Empfehlung der ESC-Leitlinie. Ja, also dieses Überprüfen, Bewusstsein, Atmung macht man einfach in einen Punkt. Dann das Rufen und da sieht man schon mal, wie wichtig das ist, alleine weil Rufen ein großer Punkt ist, dieses Anrufen. Und wir von Retterview sind genauso wie viele andere dafür, dass auch jede Reanimation, egal ob sie durchgeführt wird schon bereits oder nicht, immer mit begleitet wird durch die Leitstelle. Also Telefonreanimation mit anleiten, darauf bestehen, das zu tun. Wenn die Kollegen oder die Ersthelfenden vor Ort das nicht machen oder darauf nicht achten, ist es egal. Leitet es mit an, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ihr dürft es auch gerne in Anspruch nehmen. Ja, lasst euch und es wird auch nicht passieren, dass ihr euch abgewimmelt werdet, aber holt sie euch einfach ran. Ne? Und dann geht's los mit der Wiederbelebung, Mike.
Und dann geht's los. Und da gibt's eigentlich mal so, ja, wenn es um die Geschwindigkeiten geht, darauf gehen wir gleich ein. Ansonsten wäre es gut, wenn der Oberkörper freigemacht wird. Also grundsätzlich sollte der Patient auf dem Rücken liegen. Ne? Wenn das eben nicht der Fall ist, einmal bitte auf dem Rücken drehen. Wenn es nicht schon passiert ist beim Überprüfen der Atmung.
Ja.
So, dann gucken, dass man den Oberkörper freikriegt. Das heißt, Hemd auf, hochziehen, was ihr gerade da habt, zur Not aufschneiden, aufreißen, da geht alles. Und der Rest ist auch wenn es im Gedanken sehr, sehr, sehr schwierig ist, sich dort zu überwinden, aber es ist trotzdem einfach. Ihr sucht euch die Mitte des Brustkorbes, legt dort euren in der Regel starken Handballen, also die führende Hand, Rechtshänder, Linkshänder, je nachdem, die nach unten und die zweite Hand wirklich einfach oben drauf, sodass wirklich nur der Handballen der Druckpunkt des Ganzen ist.
Genau. Dann einfach die Schultern über den Brustkorb legen auf gestreckte Arme und dann sich reinfallen lassen, 5 bis 6 Zentimeter und das in der Frequenz von 100 bis 120, obwohl ich 120 super finde, weil das ist 2x pro Sekunde, das kann man sich sogar vorstellen von der Geschwindigkeit her. Wenn man es halt nicht kann, dann kann man sich ja musikgedanklich mal so ein bisschen vornehmen.
Oh, da gibt es so viele Lieder.
Auf jeden Fall.
Also wir können das harmlose Lied, ist ja so ha, 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 ha,
staying alive. Staying Alive oder halt Highway to Hell, wenn
das
es ein bisschen
immer mein Lied,
mag.
Aber es ist halt
ja gut, aber da rockt man halt auch so den Menschen, ne? Deswegen lasst euch bitte nicht irgendwie irritieren von irgendwelchen Knacksgeräuschen. Die sind wirklich ganz minimal. Das sind einfach Rippen, die im knorpeligen Bereich direkt am Brustbein da vielleicht mal ein wenig abreißen. Die stechen nirgendwo rein. Die machen nirgendwo großartig was kaputt. Selbst wenn die Hautstelle da ein wenig rot wird, sind das eben periphere Blutungen. Ja, unter der Haut, die sind nicht lebensgefährlich. Macht bitte weiter. Ja, es könnte, und da müssen wir mal wirklich jetzt Tacheles reden, es könnte ein bisschen einfacher, weicher werden, der Brustkorb. Ja. Das erleben wir dann meistens, wenn wir schon mit dazukommen. Einfach weiter drücken. Wichtig ist, schön tief reindrücken, aber auch wieder entlasten.
Das genau, Herz das muss ist ganz entscheidend. Richtig. Also Entlastung ist immer entscheidend, wirklich richtig entlasten. Und dann finde ich das auch mal wichtig, nochmal mit der Haltung, du hast das kurz gesagt, so Schultern über den Oberkörper quasi und versuchen auch die Bewegung aus dem Oberkörper rauszumachen.
Genau, sonst tut es im Rücken weh.
Sonst tut es wirklich irgendwann irre weh und vor allem es ist auch scheiße anstrengend. Mhm. Gerade eine gleichmäßige Kraft nur aus den Armen aufzubringen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, vor allem über 2 Minuten.
Ja. Wenn ihr mit mehreren Leuten dort seid oder mehrere Leute dazukommen, lasst es wirklich irgendwie zu, dass ihr euch so nach ungefähr 2 Minuten ablösen lasst. Ja, das ist keine Schande und auch kein Versagen, sondern es ist einfach nur effizient, denn Studien haben bewiesen, dass nach 2 Minuten die Wiederbelebung nicht mehr ganz so effektiv ist wie am Anfang und dementsprechend man immer jemand anderen ranlassen soll. Macht das ruhig im Wechsel, ja, und unterstützt euch gegenseitig. Ob ihr jemanden jetzt beatmet, ja, oder nicht, ist in eurem Ermessen. Einerseits der Eigenschutz, wenn da natürlich Flüssigkeiten rauslaufen und ihr kein Hilfsmittel habt, um euch zu schützen. Ein Schal, ein T-Shirt, ein Verbandtuch, ein Dreiecktuch, ähnliches. Dann müsst ihr das auch nicht machen. Es wäre natürlich wünschenswert, aber generell ist erstmal wichtig die Kompression. Einen guten Kreislauf aufrechterhalten, den Rest Sauerstoff erstmal ins Hirn bringen, bis der Rettungsdienst da ist und auch oxygenieren kann.
Richtig. Und das ist so jedem ein bisschen selbst überlassen. Selbst ich würde auch irgendwann sagen, ich habe jetzt keine Maske hier, also lasse ich das jetzt. Und man muss auch mal ein bisschen davon ausgehen, dass immer in der Regel immer noch genug Sauerstoff im Körper ist, den man erstmal durch den Körper pumpen kann. Und dann ist immer die große Preisfrage und auch da erlebt man ja die spannendsten Antworten, wie lange mache ich das jetzt eigentlich?
Ja.
Also, je nachdem, wenn wir mehrere sind, wie lange drücke ich da jetzt rum? Und ich habe es leider wirklich schon erlebt. Ich bin hingerufen worden und auch mit dem Stichwort Laienreanimation. Und das war auf der Straße, weil da wirklich irgendein Herr einfach irgendwie aus dem Auto gestiegen ist, umgekippt, Herz-Kreislauf-Versagen. Und ich habe das aus ungefähr, ich will mal schätzen, 300-400 Metern Entfernung gesehen. Ah, da ist es. Die haben uns auch gesehen, sind aufgestanden und beiseite gegangen.
Ja.
Aber wir mussten auch da hinfahren, wir mussten aussteigen, unser Zeug holen und so weiter und so fort. Da vergeht eine Menge Zeit.
Ja.
In der leider da nichts passiert ist. Ich habe zwar noch hingerufen, weitermachen, leider wurde darauf nicht mehr so richtig reagiert. Ja. Und ich merke mir diesen Fall, weil der hatte polizeiliche Konsequenzen, weil ich so sauer war, weil auf einmal eine Ansage kam, nö, dafür seid ihr jetzt da, also ich mache hier gar nichts mehr. Ist auch, wow.
Schwierig, ne? Vor allem, wenn du noch sagst, bitte weitermachen, also da muss man wirklich dann aufpassen. Letzten Endes würde ich aber auch sagen, gut, die sind jetzt aufgeregt, aber wer so dreist antwortet. Nee,
das war so eine ganz dreiste Sage und das ging wirklich noch weiter, dass er uns echt Druck gemacht hat. Wir waren als Rettungswagen erst eintreffend und das war dann angeblich irgendein, ich weiß nicht, aus welcher Kunde er entstammte, der uns dann noch quasi Anweisungen geben wollte und so weiter und so fort. Das war aber kein Arzt, das habe ich gleich erfragt, das war mir wichtig in der weiteren Zusammenarbeit. Und das Ganze war dann noch wirklich böse. Er hat sich über mich bei der Polizei beschwert. Ich habe dann den Spieß einmal wirklich umgebastelt, weil die Polizei holen mussten, weil das Ganze erfolglos war und so weiter. Und das Ding hatte wirklich noch ein bisschen Nachspiel.
Also darauf aufpassen. Eine kleine Sache, die wir noch mit dazu packen sollten, wenn ihr den Notruf gerade wählt und jemanden mit bei euch habt, dann fragt ihn doch einfach mal, ob er mal guckt, ob irgendwo ein Defibrillator für euch da ist. Ein sogenannter AED, ein automatisierter externer Defibrillator. Diese sind gekennzeichnet mit einem Herz, was einen Blitz drauf hat, auch in vielen öffentlichen Gebäuden mittlerweile drin, in Einkaufszentren und so weiter. Wir haben in Deutschland immer noch ein bisschen Probleme, denn diese Dinger hängen leider meistens in Gebäuden und nicht außerhalb.
Richtig.
Und wenn die dann abgeschlossen sind, die Gebäude, weil Öffnungszeiten, dann ist so ein Ding einfach nicht mehr erreichbar. Ein ganz großes Problem, was ich finde, was wir in Deutschland noch haben, dieses Wegschließen, das könnte geklaut werden. Dafür gibt es auch super Maßnahmen mittlerweile, um die Dinger zu tracken, falls sie dann doch mal irgendwie rausgerissen werden und so weiter. Könnt ihr euch gerne mal an die Berufsrettung Wien wenden. Die haben da ein ganz tolles Prinzip mittlerweile entwickelt und geben das bestimmt auch gerne weiter. Aber so ein Defibrillator, der kann noch mal viel mehr das Leben retten als nur die Wiederbelebung. Die in Kombination erhöhen natürlich die Überlebenschancen weit mehr als 20%.
Richtig. Und jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, Berlin hat es ja wirklich geschafft, an jeder U-Bahn-Station ein AED hinzuhängen.
Ja.
Ob das immer noch so ist, weil es gab irgendwann mal die Schlagzeile, an jeder U-Bahn-Station hängt ein AED.
Ja. Und Punkt. Mega. Genau, sowas brauchen wir dann eben auch. Dieses Gerät gibt euch wirklich permanent Anweisungen, was ihr zu tun habt. Einerseits, was ihr jetzt macht, um die Wiederbelebung zu starten. Andererseits, wie ihr es aufkleben sollt mit Bild und Ton übrigens. Ja. Und danach übernimmt es auch die Entscheidung, ob defibrilliert wird oder nicht. Ihr müsst diese Entscheidung nicht treffen. Wenn das Gerät sagt ja, dann bitte weg vom Patienten. Dann wird geschockt, danach wird wiederbelebt. Wenn nein, weiter wiederbeleben. Fertig, bis der Rettungsdienst kommt. Damit können wir Leben retten. Ich habe gute Erfahrungen als Ersthelfer schon damit gemacht. Wir haben letztes Jahr jemanden beim Sportfest damit erfolgreich wiederbelebt. Das Kammerflimmern, was er da hatte, was nur mit einem Defibrillator beseitigt werden kann, war damit weg. Er hat sofort wieder einen Sinusrhythmus gehabt. Mhm. Wir waren happy. Wir haben wirklich einem Menschen damit von der Schippe geholfen, ohne nennenswerte Schäden.
Ja, und ich muss ganz kurz nochmal eingrätschen quasi, also genau, drücken, helfen, reanimieren, bis der Rettungsdienst kommt und dieses entscheidende Wort und übernimmt. Mhm. Also es ist bei mir ein Standardspruch mittlerweile, bitte mach weiter, wir sind gleich da und übernehmen dann. Und das funktioniert ja in der Regel auch gut.
Ja.
Oder man darf übrigens auch aufhören, wenn der Patient sagt, reicht jetzt. Ja. Das tut langsam weh, denn auch das habe ich schon erlebt. Dass da wirklich dieser Patient gewehrt hat gegen die Maßnahmen.
Ein, zwei Besonderheiten habt ihr und die sieht man halt jetzt immer auch mal auf Instagram, TikTok und so weiter. Wenn da plötzlich Menschen sich wehren dagegen, dass du reanimierst.
Ja.
Und sobald du aufhörst, aber wieder bewusstlos werden, wenn das passieren sollte, macht bitte weiter. Dann ist eure Reanimation so gut, dass das Gehirn so gut durchblutet ist, dass die Person vielleicht wieder zu Bewusstsein kommt. Das passiert super, super selten.
Aber es passiert.
Ich durfte es erleben. Und war selbst ein wenig erstaunt, bis ich mich kurzzeitig daran erinnert hatte, dass Louis und ich mal darüber geredet hatten. Und ich sagte, okay, wir machen hier jetzt einfach weiter. Ne? Bis er dann plötzlich tatsächlich zu uns kam, aber wir mussten auch einmal defibrillieren. Aber das kann durchaus gehen, wenn das wirklich super ist. Ne? Dann kann es auch sein, dass die Person wach
wird. Ist ehrlicherweise ein bisschen creepy, aber
aber rein physiologisch.
Gedacht, total plausibel.
Ne? Plausibel.
Ja, total.
Ne?
Deswegen. Genau, und das Ganze findet jetzt einfach wirklich im Rahmen dieses Welt-Erste-Hilfe-Tages statt, der regelmäßig und auch immer sehr gut definiert ist, nämlich an jedem zweiten Samstag im September. Und soll einfach wirklich erinnert werden, hey, macht einen Erste-Hilfe-Kurs, denkt vielleicht mal dran, hey, muss ich ihn wieder auffrischen. Mhm. Gerade eben logischerweise für die Führer, also Leute, für die Autofahrer sowieso, aber auch für jeden anderen. Mhm. Und für mich ist es mittlerweile auch so ein Herzenswunsch geworden. Das ist so eine Sache, die hat eine sehr berühmte Ärztin in Deutschland, versucht das in ihrem Bundesland sehr doll anzustoßen, die Doc Caro, Erste-Hilfe auch an Schulen zu integrieren als verpflichtendes Fach.
Mhm.
Ich dachte mir, yo. Bitte. Und ich habe zumindest schon auf einer kleinen Nachfrage, die ich mal an unser Ministerium gestellt habe, zumindest keine Ablehnung bekommen, sondern wir können mal drüber reden.
Das wäre auf jeden Fall gut, aber nicht nur reden eben.
Richtig.
Aber da müssen wir halt drauf hinarbeiten. Da gab es ja schon einige Aktionen, aber da bedarf es halt auch immer der Unterstützung durch Unternehmen, durch Initiativen, durch aber auch die Politik, um das eben wirklich Schule machen zu lassen.
Und das ist ja, man muss aber drüber nachdenken, das ist kein Hexenwerk.
Nein, absolut nicht.
Also ich kann, ich sehe mich durchaus in der Lage, eine Lehrkraft zu instruieren, hey, bring das deinen Schülern bei, hier, pass auf, sehen, prüfen, drücken. Und so weiter.
Prüfen, rufen, drücken.
Also Bewusstsein feststellen, stabile Seitenlage, gegebenenfalls Herzlung, Wiederbelebung, ja. Notruf fehlen dazwischen auch noch. Ja. So, das kriege ich eine Lehrkraft beigebracht, die also das pädagogische Know-how hat, das den minderjährigen kleinen Schülern beizubringen, ab einem gewissen Alter. Und das soll jetzt auch nicht 10-mal pro Woche stattfinden, aber einfach erstmal so als Unterricht für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Und dann haben wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel erreicht.
Genau, da sollte man auf jeden Fall anknüpfen. Also Erste Hilfe in die Schule und auch, und das finde ich gut, das machen unsere Berufsgenossenschaften mittlerweile auch, die schicken in den Unternehmen natürlich auch zu ihren Kosten dann Ersthelfende in den Unterricht und bezahlen das Ganze auch. Fragt bei eurem Arbeitgeber einfach mal nach, ob das vielleicht auch dorthin gehend bezahlt wird von der Berufsgenossenschaft, die ja bei Unfällen und so weiter dann dafür einspringt, wenn das ihr versichert seid. Also da kriegt man auch einige Kurse schon bezahlt.
Richtig. Und ich finde auch immer, ja, ich erzähle heute viel Führerscheinhalter, viel Autofahrer, was mir auch immer aufgefallen ist, wenn man so mal dahin kommt zu einem Unfall, viele Autofahrer kennen den Inhalt ihres Erste-Hilfe-Kastens gar nicht.
Ihr dürft ihn aufmachen, ihr dürft reingucken.
Ihr könnt auch das Siegel einfach entfernen, weil es steht zwar auf dem Erste-Hilfe-Kasten ein Ablaufdatum drauf, aber dieses Ablaufdatum gilt für die sterilen Produkte, die auch nochmal separat an ihrer Verpackung immer ein Ablaufdatum haben.
Genau, das heißt, ihr könntet das sogar austauschen.
Wichtig ist die Vollständigkeit.
Genau. Ne, die ist spätestens beim TÜV dann auf jeden Fall wichtig. Wenn der nicht vollständig ist, dann gibt es da dann doch keinen TÜV auch tatsächlich.
Ja?
Ja. Okay. Da muss man wirklich aufpassen. Oder zumindest wird man angemahnt. Also
oder die Werkstatt sagt, ich packe dir mal schnell einen neuen drauf, kostet 10 Euro.
Das wäre schon ganz nett. Mhm. Ja, genau. Aber ihr könnt natürlich auch im Rettungswagen manchmal dann auch nachfragen, ob ihr das, was ihr verbraucht, da auch nachfüllen könnt. Ne?
Ja, bester Funfact an dieser Stelle. Ich wurde mit dem Rettungswagen mal angehalten und wurde nach dem Verbandkasten gefragt.
Auch gut.
Das hat mich fertig gemacht. Weil ich
das kam, haben wir jetzt alles. Nicht da, aber ja,
also kam,
wir haben
einen Verbandkasten,
aber den brauchen wir selbst noch auf dem Auto.
Ich kam nicht auf die Idee, dass ein RTW einen Verbandkasten braucht.
Aber spannend, ne? Also ja. Das werden wir immer wieder gefragt, warum hat ein RTW überhaupt einen Verbandkasten auf dem Auto?
Und der hat den Verbandkasten, den jedes andere Auto auch hat.
Genau. Ne? Genau den gleichen, einfach aus dem Grund, dass wir ebenfalls ein Fahrzeug sind, was ja ohne Blaulicht in Zivil rumfährt und dementsprechend auch jeder an einem Auto den Verbandkasten nutzen darf. Hintenrum oder hinten ran darf nur Fachpersonal. Deswegen ist es wichtig auch, dass wir einen Erste-Hilfe-Kasten mit dabei haben.
Das fand ich aber spannend, weil ich es einfach nicht auf dem Schirm hatte und ich dann da vor der Polizei stand, weiß nicht, ich fahre den Verbandkasten hier doch groß und
dagegen. Wo ist das Problem? Das
zählt leider nicht. Ja, irgendwann wurde es mir dann gezeigt, wo er ist. Alles gut, aber es war unangenehm.
Ja, da muss man sich immer ein bisschen auskennen. Also schaut nochmal in eurem Verbandkasten nach, ob es abgelaufen ist oder nicht. Nutzt die Gelegenheit der internationalen Erste-Hilfe-Tage immer dafür oder des Ersten-Hilfe-Tags dafür, euch mal mit Erste-Hilfe zu beschäftigen, mit eurem Auto zu beschäftigen, mit dem Material, was ihr eben habt und dort wirklich gut Erste-Hilfe zu leisten und vielleicht beim nächsten Erste-Hilfe-Kurs auch mal anzumelden.
Und genau, nutzt das aus, macht es einfach, es ist einfach nur ein Mehrwert.
Ja.
Und multipliziert das Ganze auch einfach an eure Freunde, Familie und Co. Finde ich immer super.
Apropos multiplizieren, auch für unsere Ausbilderinnen und Ausbilder und die Institutionen, die das machen, die Hilfsorganisation, empfiehlt es sich auch hier in Erste-Hilfe-Material, in Schulungsmaterial zu investieren. Auch hier Feedback-Systeme einzusetzen, die man gut einsetzen kann. Sei es Lehrmaterialien für Erste-Hilfe, für den Defibrillator beispielsweise, aber eben beispielsweise auch in Simulatoren wie Puppen, wie Mannequins und ähnliches. Und unsere Firma, die uns ja hier auch mit dem Studio unterstützt, die aber auch tolle Produkte herstellt, 3Big Scientific, die sind da auch ganz gut im Kurs, haben ein ganz tolles System und ich muss sagen, für echt faire Preise, um dort auch für Erste-Hilfe-Kurse eben tolle Produkte anzubieten, um Feedbacks zu geben, um zum Beispiel auch Szenarien nachzustellen. Geht einfach mal drauf, informiert euch. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Produkte, auch Lehrmaterialien für die Wand und ähnliches, um auch gewisse Sachen einfach zu visualisieren und zu zeigen. Und ich glaube, da kommt man ganz gut hin, denn auch das ist wichtig, nicht auf den ältesten Puppen rumzudrücken, weil da geht so ein bisschen die Seriosität verloren, sondern man soll ja relativ nah an die Praxis geleitet werden und unsere Ersthelfenden brauchen das einfach.
Richtig. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, ich verabschiede mich mal kurz in den Urlaub. Ich komm einfach wieder, würde ich sagen.
War schön mit dir.
Und vor allem, merkt euch immer, Erste Hilfe leisten kann jeder.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.